man könnte ja denken, okay, an Black Friday oder in der Black Season, da haben wir dann ja nur die Angebote, das heißt, wir schalten alles andere ab. Könnte man denken. Denken viele, ist tatsächlich ein riesiger Fehler. Also das würde ich niemals machen.
Episode 105 geht um die Peak Season im E-Commerce, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten, Adventszeit. Da fliegt die Kohle nur so raus und alle im E-Commerce wollen natürlich ihr Stückchen davon abhaben. Aber da ist natürlich dann auch jede Menge Vorbereitungsarbeit gefragt. Wir kriegen das Ganze nicht nur organisch unbezahlt, unseren Anteil vom Kuchen, sondern wir wollen unseren Anteil vom Kuchen schon auch mit Hilfe von Ads, Social Ads, ein bisschen größer machen. Und nein, wir haben uns nicht in der Zeit vertan. Nein, du bist nicht in der Podcast-Reihenfolge versprungen. Wir sind eigentlich noch mitten im Sommer, sind gerade so aus den Sommerferien vielleicht zurück und schon geht's los, denn jetzt im Spätsommer ist die Vorbereitungszeit für die Peak Season. So, jetzt bin ich mir sicher, hast du Lust auf Kuchen und Bock zuzuhören? Und wem hörst du zu? Zum einen mir, Sarah Jasmin Hennessen. Aber ich bin nicht alleine beim Kuchenessen. Der Patrick ist auch dabei.
Erwischt. Und ich sag mal, Advent, Advent, das Budget verbrennt. Aber genau das wollen wir ja verhindern. Und dazu brauchen wir natürlich großartige Expertise in Form unseres Gastes. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Wiederholungstäterin und das mehr als verdient, die fantastische Ann-Kathrin Edelhoff. Für die bisherigen Shows mit dir verpasst haben, stell ich nochmal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauern vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich wie immer sehr, hier zu sein. Ich bin Ann-Kathrin und ich habe eine Performance-Advertising-Agentur, Strive, vor 2,5 Jahren gegründet. Davor war ich bei Meta für einige Jahre. Und was wir machen, ist Social-Media-Ads für E-Commerces. Das heißt, wir helfen Kunden wie Just Spices oder Formel Skin zum Beispiel dabei, ihre Umsätze effizient über Social Ads zu skalieren. Und da ist natürlich die Peak Season extrem wichtig.
Klingt logisch. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, Peak Season ist nicht nur besonders, weil die Leute in der Zeit einfach gerne Geld loswerden sozusagen, die Kunden gerne kaufen, sagen wir es mal, sondern das hat ja auch noch so ein paar weitere Besonderheiten für den E-Commerce. Steigen wir mal so ein, was ist denn das Besondere, mal abgesehen davon, klar, dass da jetzt jede Menge Umsatz wartet, den man klug einfahren könnte. Mhm. Was ist sonst so besonders an der Peak Season?
Ja, also erstmal auch, dass die CPMs deutlich steigen. Also die CPMs sind ja die Kosten, die man auf Meta hat. Das heißt, Cost per Mille, so wird im Prinzip die Durchschnittskosten pro 1000 Impressionen auf Meta eben gemessen. Und da sehen wir, also ich habe tatsächlich extra für den Podcast und natürlich auch für uns als Peak Season Vorbereitung habe ich einmal die Performance und auch die CPMs und so vom letzten Jahr analysiert, von September bis Anfang Januar. Und was wir wirklich ganz, ganz stark sehen, ist, dass ab Ende September, Anfang Oktober, die CPMs extrem ansteigen.
Mhm.
Ja, genau. Und das heißt, sie steigen erstmal ab Oktober extrem an. Anfang November, interessanterweise, fallen sie dann. Ich gehe ja davon aus, dass das auch so ein bisschen der Grund war, weil letztes Jahr hatten wir ja, oder wir haben jetzt ja verstärkt die letzten Jahre Aktivität von vielen Advertisern am 11.11. Das ist der Singles Day. Das heißt, mhm, waren auch sehr viele Rabattaktionen. Das heißt, viele fahren ihre Spends so ein bisschen zurück Anfang November, daher sinken die CPMs wieder ein bisschen und dann sehen wir wirklich zum Singles Day Wochenende, wie sie wieder rapide steigen. Dann gibt es nochmal 3 Tage Depressionen, also 3 Tage wieder niedrigere CPMs und am Black Friday ist natürlich der absolute Peak.
Mhm. Genau. Das heißt aber, CPM, das Gefährliche ist natürlich, dass ich nicht nur potenziell große Umsätze einfahren kann, sondern wenn ich extrem hohe Ads-Kosten habe, laufe ich natürlich auch Gefahr, unfassbar viel Geld zu verbrennen, wenn meine Ads nicht gut gestaltet sind. Das heißt, wir kennen das ja aus vergangenen Black Friday Aktionen. Sehr häufig wird das Ganze mit Rabatten unterfüttert. Also die Kunden stehen offensichtlich einfach auf Rabatte. Ist das auch so das Go-To, wie ihr das mit euren Kunden macht, dass ihr sagt, hey, wir schnüren ein Päckchen aus Rabatten und gut gemachten Ads, um die Leute eben zum Kaufen zu animieren, oder was hat's mit dem Rabattdingens auf sich?
Ja, genau. Also genau, wie du halt auch sagst, also ne, die Kosten sind auf der einen Seite natürlich das eine, aber auf der anderen Seite, also wir haben deutlich höhere Kosten quasi im Q4, aber gleichzeitig ja auch, da bewegen sich wirklich die Conversion Rates, also die Rate, zu der die Leute quasi auf der Webseite kaufen, ne? Wie viel Traffic hast du und wie viele Leute kaufen dann auch, die steigen natürlich auch. Und das ist nämlich, genau wie du sagst, aus dem Grund, weil wir halt extrem gute Rabatte haben, die Leute sind auch kaufkräftiger, ne? Man kommt ja auch aus dem Sommerloch sozusagen raus, da sind auch wirklich alle dann wieder zurück. Das Wetter ist ein bisschen schlechter, das sieht man ja auch immer deutlich im E-Commerce, und wir haben die Leute auch so ein bisschen dahin erzogen, dass sie ganz genau wissen, aha, im November, da kommen halt einfach krasse Rabatte. Und um auf deine Frage zu antworten, ja, genau, das machen wir tatsächlich mit all unseren Kunden. Die spielen alle beim Black Friday mit sozusagen, und da fahren wir überall Rabattaktionen. Ja.
Das ist ja auch immer so die These, die im E-Commerce dann mitschwingt, dass gerade in dieser Peak-Season dann jede Menge Neukundinnen akquiriert werden können. Dann ist natürlich die Wette, schaffen wir es auch damit, Customer Lifetime Value dem gerecht zu werden. Also hast du auch beobachtet aus dem letzten Jahr, dass dann hieraus auch tatsächlich Wiederkäufe entstanden sind?
Ja, also klar, das hast du natürlich immer. Wenn du mit Rabatten lockst, dann lockst du halt auch teilweise Leute an, die vielleicht eher nicht so einen großen Customer Lifetime Value haben. Mhm. Da gilt es eben, die Offers zu testen. Und deswegen sagen auch alle immer, Black Friday Vorbereitung fängt halt eigentlich unterjährig an. Eigentlich nach Black Friday fängt wieder die Vorbereitung fürs nächste Black Friday an, weil du halt testen musst, welche Offers funktionieren und mit welchen Offers holst du dir halt auch Kunden rein, die länger bleiben und eben so Ramschkunden, sag ich jetzt mal.
Ja. Das heißt, strategisch gehst du jetzt aktuell so vor, oder wahrscheinlich schon seit ein paar Wochen so vor, dass du in die Portfolios deiner Kunden schaust und sagst, wo sind die wirklichen Top-Performer aus den letzten 12 Monaten und wie können wir die vielleicht abwandeln, anpassen für die Black Friday Season? Oder ist das so ein Vorgehen, was du auch den ZuhörerInnen da draußen empfehlen würdest, die selber sagen, ich bin eigentlich selber auch im Ads-Business, wie mache ich es jetzt für die Peak Season?
Ja, genau, du meinst jetzt für die Offers oder für die Creatives?
Sowohl als auch.
Ja, okay, genau, also für die Offers auf jeden Fall, also optimalerweise, das ist jetzt sicher nicht bei jedem E-Commerce so, aber optimalerweise ist es so, du testest eigentlich unterjährig, keine Ahnung, einmal im Monat einen Sale und oder eine Offer, zum Beispiel, weiß ich nicht, 2 für 1 oder irgendwie 20% Rabatt, oder du kriegst halt noch ein Schminktäschchen mit dazu oder so. Und dann schaust du dir halt die Performance an, du schaust dir an, hat die Länge des Sales Sinn gemacht, hat der Starttag Sinn gemacht, meistens ist der Sonntag irgendwie der beste Starttag zum Beispiel, und macht auch die Frequenz der Sales irgendwo Sinn, und dann schaust du dir im Backend natürlich die Neukunden an, und das müssen die Kunden auf ihrer Seite machen, um eben zu sehen, okay, was sind das für Kunden, innerhalb von irgendwie dann, keine Ahnung, 6 Monaten, wie hoch ist der Lifetime Value dann gewesen, das gilt halt zu analysieren, ja. Und bestenfalls kristallisiert sich dann unterjährig nach und nach eine optimale Offer raus, die man dann eben auch am Black Friday zum Beispiel nutzen kann. Mhm. Ja.
Neben den ganzen...
Uns anschauen, welche Sales haben am besten funktioniert, und dann eben, wenn jetzt 2 für 1 zum Beispiel besser war, 2 für 1 nehmen.
Ja. Stichwort Sales als Ziel natürlich der Kampagnen. Du hast noch eine These mitgebracht, wie es dann mit den wahrscheinlich noch aktiven Brandkampagnen aussieht in den Werbekonten.
Ja, genau, ganz wichtiger Punkt. Und zwar höre ich es auch mal wieder, wir wollen jetzt im Q4 erstmal so richtig nochmal mit Branding loslegen, wenn alle aus der Sommerpause wieder sind. Und das ist halt echt eine schlechte Idee, weil wenn du jetzt keine Conversion-Kampagnen fährst, dann profitierst du ja auch nicht von dieser höheren Kaufkraft, die es in Q4 gibt, sondern du fährst eigentlich nur die hohen CPMs ein. Und deswegen würde ich wirklich nicht empfehlen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine große Brauereigruppe oder so bin, ja, erstmal in Q4 so richtig mit dem Branding loszulegen. Das würde ich
spannend machen.
Sondern da würde ich sagen, wenn es jetzt nicht irgendeinen Grund gibt, warum man es wirklich machen sollte, aber sondern dann würde ich sagen, okay, lass es erstmal im Februar eben machen. Weil da sinken natürlich die CPMs nochmal deutlicher. Das heißt, du kaufst dir deine Brand Awareness für deutlich weniger Geld ein, wie das du es jetzt eben in Q4 tust.
Ich spiele mal noch so ein ganz klein bisschen Glossar. Brand-Kampagnen, also was sind Brand-Kampagnen? Das sind Kampagnen, die kein klares Abverkaufsziel haben. Also ich denke, die meisten von uns kennen den ein oder anderen Spot von Dove, also von dieser Kosmetikfirma, der eben drauf geht, dass Schönheit individuell ist und dass man eben sich verabschieden soll von den Schönheitsidealen und dann kommt am Ende nur so das Dove-Logo und davor sieht man verschiedenste Interviewsequenzen mit sehr divers aussehen diversen optischen Typen von Frauen und dann sieht man nur so das Logo einfliegen. Das ist eine Brand-Kampagne. Also da ist einfach das Ziel drauf, dass der User Dove mit Body Positivity zum Beispiel verbindet. Aber da geht es nicht drum und jetzt kauft das Duschgel, das deine Haut besonders schön weich macht. Also das sind Brand-Kampagnen, die eben dafür gemacht sind, die Brand zu stärken, also die Brand Dove. So kleiner Glossar hinterher.
Ja. Sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich so, für die gesamte Strategie in dieser Peak Season kommen wir um das Thema Rabatte nicht drumherum. Es sei denn, also wir spielen mal gern so einen Case durch. Wir sitzen jetzt im Jour Fix und haben dann doch eher ein Unternehmen, das erstmal sagt, nee, Rabatte sind für uns Preis- oder Qualitätseingeständnisse praktisch. Was haben wir für Argumente, dass wir dann wirklich eher dann doch in eine solche Rabattkommunikation in der Peak Season investieren sollten?
Ja. Also ich habe das tatsächlich auch sehr, sehr oft mit Kunden, auch gerade so Startup, wirklich immer, gerade so Startup-Kunden, die vielleicht noch nicht so lange im E-Commerce-Game auch unterwegs sind, sagen mal, ach guck mal, Katrin, damit verramschen wir doch unsere Marke und das bringt doch nichts, also ich falle ja auch nicht auf Rabatte rein. Das würde ich, also den zweiten Punkt auf jeden Fall mal challengen, weil die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache.
Ja, allerdings.
Und tatsächlich, ich habe mir auch neulich so einen Podcast angehört, einen anderen. Und habe gelernt, es gibt sogar eine Studie von der Uni Bonn, die das wirklich wissenschaftlich untersucht hat. Also wieso eben gerade so diese Black Friday Saison so gut funktioniert oder also so gut funktioniert halt für unsere Seite, sag ich jetzt mal, der Werbetreibenden so gut funktioniert und warum halt Rabatte eben grundsätzlich gut funktionieren, nämlich weil alleine die Aussicht auf ein Sonderangebot, also einfach das, was rabattiert ist, ja, also nicht man sieht Produkt und Preis, sondern man sieht Produkt auf der Werbeanzeige mit Preis durchgestrichen und dann neuen niedrigen.
Ja.
Also einfach diesen Rabatt und diese Aussicht darauf, die triggert das Belohnungssystem im Gehirn und schaltet gleichzeitig nicht ab, aber verringert die Aktivität in dem Bereich des Gehirns, wo unser Verstand sitzt. Bedeutet, ist eine gefährliche Mischung, eine ganz gefährliche Mischung. Und das haben die wirklich wissenschaftlich erwiesen und deswegen funktioniert es. Und es funktioniert halt wirklich einfach jedes Mal. Eine Ad, auf der ein Rabatt ist oder auf der man noch was zusätzlich gratis bekommt, funktioniert immer besser wie genau dieselbe Ad ohne den Rabatt. Das ist einfach so.
Wahnsinn. Und gerade in der Peak Season sind die Leute noch affiner, weil sie halt in diesem Schnäppchenjagd-Fieber-Modus letztendlich sind.
Ja, genau.
Weil ich erinnere mich, vielleicht hast du da jetzt auch andere Learnings gezogen an, Katrin, aber als wir letztes Jahr die Show dazu aufgenommen haben, war ja auch ganz klar deine These, alles, was wir so sonst besprochen haben in Sachen Creatives zum Beispiel, UGC ist ne, Teil der Strategie zum Beispiel, das als Creative zu nutzen. In der Peak Season aber, Sarah und Patrick, sind wir wieder komplett plakat-esk, ne? Also und großer Preis durchgestrichen, ja. Roter Angebotspreis etc. Ja. Das finde ich halt so faszinierend und zahlt ja aber auch gerade auf die Aussage dieser Studie dann tatsächlich ein.
Ja, ja. Also genau, da kommen wir auch so ein bisschen zu den Creative Best Practices dann sozusagen, ne? Also wirklich das, was wir sehen durch und durch, immer bei Sales und auch immer in der Peak Season und das inkludiert natürlich auch Weihnachten und so. Wenn es um den Verkauf geht, dann performt es am besten, wenn du einen Produktfreisteller in der Mitte hast.
Unfassbar, ja, ja.
Gern Mutshot, ja, aber ganz groß Produktfokus, gern auch so ein bisschen Produkt in Anwendung, ja, also dass man irgendwie Pulver irgendwie rausholt vom Waschmittel oder so. Und dann halt einfach fetten Störer mit 30% Rabatt oder gerne den Streichpreis.
Ja, also eigentlich das, was wir bisher sonst von den Supermärkten in unserer Umgebung als Prospekt im Briefkasten haben, können wir eins zu eins darauf übertragen.
Ganz genau, die machen, also ich sag immer, Aldi und Lidl kommunizieren nicht umsonst schon seit 60 Jahren genauso.
Ja, ja, absolut. Dieses Prospekt-eske bin ich voll bei dir. Ja. Lass uns auch gern nochmal dann gleich auf die Creatives kommen. Lass uns gern nochmal beim Angebot bleiben, weil da beten Sarah und ich ja auch immer in unseren Vorträgen, jeden Klick, den wir vermeiden können, sollte man auch vermeiden, ne? Gerade in Bestellprozessen zum Beispiel, jedes Formularfeld. Was ich da ganz, ganz spannend finde, ist dann halt auch so die Thesen, brauche ich überhaupt zum Beispiel einen Code, den ich noch eingeben muss zum Beispiel. Mhm. Hast du da noch Learnings so aus der letzten Peak Season?
Ja, also wir testen es wirklich oft gegeneinander. Code gegen kein Code und so, beziehungsweise haben es sehr oft gegeneinander getestet, jetzt eigentlich schon sehr lange einen klaren Winner, und zwar ohne Code funktioniert besser, weil, genau wie du halt sagst, jeder zusätzliche Schritt, den der Nutzer gehen muss, oder auch die Nutzerin, macht es schwieriger und kann dazu führen, dass sie vielleicht den Code vergessen hat und dann halt irgendwie nicht mehr zurückkommt und den Code nicht mehr erfahren kann. So, und dann hast du die Nutzerin verloren. Super schade.
Total.
Deswegen sind halt am Ende die Conversions dann schlechter. Und da geht's auch wirklich darum, wie heißt der Code? Also ich hatte neulich einen Kunden, der hat so einen ganz komplizierten Code mir vorgeschlagen. Keine Ahnung, es war PPX20 oder so.
Ja, und mit Groß- und Kleinschreibung am besten noch.
Genau, und so, ich war dann so, hey, lass uns doch lieber irgendwie spare 20 nutzen. Weil die Nutzer dann, also A, kommuniziert es ja nochmal den Mehrwert, den du hast, also 20% zu sparen, und es ist kurz, um sie einfach sich zu merken. Mhm. In Deutschland würde ich zum Beispiel auch immer versuchen, eher deutsche Codes zu nutzen. Zum Beispiel auch nicht Summer, sondern Sommer.
Ja.
Weil das so ein Tag ist, schwierig.
Aber allein, was wir jetzt hier schon philosophieren, ist eigentlich ja schon wieder das nächste Argument, lass uns auf den Code verzichten tatsächlich, ne?
Ja. Genau. Mhm. Ja. Also ich würde eigentlich immer auf den Code eher verzichten. Manche machen das ja, ne, um halt nochmal Meta besser tracken zu können oder so, oder gegen Influencer zu tracken, whatever.
Ja, genau.
Ja, okay, aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich wirklich den Code einfach weglassen.
Ja. Ich meine, das kann man ja noch dynamisch gestalten. Alles, was dann halt über Meta an Reichweite kommt, kann ja dann entsprechend auch erstmal ohne ein solches Rabattfeld zum Beispiel ausgesteuert werden.
Ja.
Und alles, was über Affiliate-Links zum Beispiel kommt, zwecks Nachvollziehbarkeit, dass dann dort das weiter eingeblendet wird. Aber finde ich einen super spannenden Punkt, auch diesen Aktionscode eher als störendes Formularfeld zu sehen. Finde ich sehr spannend.
Ja. Und was vielleicht auch spannend ist, ich sehe auch ganz oft, gerade von so großen Möbelhäusern kennt man das ja, ne, dass die jeden Tag dann während der Peak Season halt ändernde Offer haben.
Ja.
Und das ist ja für so ein Media Buyer erstens mal der Horror in der Umsetzung. Also das musst du ja dann für jede Offer quasi jeden Tag eine neue Kampagne schalten, die neuen Creatives bauen und so weiter.
Ja.
Plus ist es halt sau schlecht für den Algorithmus. Weil dadurch, dass du jeden Tag eine neue Kampagne dann live schalten musst.
Ah, verstanden.
Hast du ja auch voll schlechte Lernphasen. Oder du sagst halt, wir nehmen einfach nur Business as usual Creatives oder machen allgemeine Offer-Kommunikation. Die passt aber dann halt nicht unbedingt immer. Also da muss man sich wirklich gut abstimmen und es verwirrt die Nutzer halt total. Also wir haben wirklich auch schon solche Themen getestet. Jeden Tag unterschiedliche Offers oder zweimal wechselnde Offers oder so. Oder auch so ein Klassiker, finde ich, ist, dass man sagt, okay, bis zu 50 Euro Warenkorbwert kriegst du x Prozent. Zwischen 50 und 100 kriegst du nochmal ein bisschen mehr Rabatt. Also so Staffelrabatte nennt sich das. Und das ist alles super verwirrend. A, für uns zu kommunizieren, weil du eine komplexe Offer echt schwer auf dem Creative unterbringst, sodass es verständlich ist für den Nutzer und super verwirrend für den Nutzer und deswegen meistens schlechter in der Performance. Deswegen, ich würde ehrlich gesagt einfach zur Einfachheit raten und sagen, okay, mach halt, keine Ahnung, 20-30% auf alles, am besten ein bisschen mehr.
Absolut.
Oder halt 2 für 1 oder 2 für 1 oder 20% Rabatt.
Ja, bin ich bei dir. Finde ich gut, ne? Genau. Also wirklich Einfachheit und nicht irgendwie, wenn der Mond im Jupiter steht, hast du dir die Möglichkeiten. Ja, absolut. Also
ich finde, was wir jetzt über die Angebote gelernt haben, ist schon mal sehr spannend. Wir schauen uns an, was funktioniert bei unserer Zielgruppe. Ist das eine 2-für-1 Zielgruppe? Ist das eine Prozentualrabatt Zielgruppe? Ist das, du kriegst Geschenk, I don't know, für deine Bestellung? Das heißt, wir schauen uns da, nehmen uns da die sichere Bank. Wir nehmen das, was bei uns eigentlich immer gut funktioniert. Wir legen uns fest, ich fasse mal so ein bisschen zusammen gerade, wir legen uns fest auf ein Angebot, wenn wir jetzt mal zum Beispiel von Black Friday ausgehen, von der Black Friday Week.
Ja.
Wir legen uns fest auf ein Angebot, wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen und wenn irgendwie möglich auf einen Code zu verzichten und irgendwelche Staffelungen und besondere Ausnahmen zu verzichten. Wir machen es möglichst simpel, unsere Angebotskommunikation und keine tollen Experimente.
Ja.
Das wäre jetzt mal Schritt 1, oder? Angebot, fehlt da noch irgendwas an, Katrin? Oder?
Und wenn möglich, sind wir jetzt ein bisschen höher als sonst, weil alle Angebote schalten und deswegen müssen die schon kompetitiv sein. Also 10% Rabatt, lass es lieber.
Ja. Hinzu kommt ja auch noch, die ganze Branche rund ums Marketing schaut natürlich auf die Unternehmen. Wie gehen sie jetzt diese Peak Season strategisch an?
Ja.
Da bin ich ja immer für jedes Beispiel dankbar, wo man auch mutiges Marketing beweist. Ich glaube, da hast du ein ganz spannendes Beispiel mitgebracht von den Kolleginnen von Snox, die das mal ins positive Absurde geführt haben.
Ja.
Und einfach mal, glaube ich, pünktlich vor dem Black Friday die Toren geschlossen haben.
Ja, genau. Also Snox, weiß es jetzt nicht aus erster Hand oder so, aber habe es halt auch in einem Podcast gehört. Und zwar haben die nämlich, ich glaube, am Donnerstag vor Black Friday für einen Tag den Shop komplett geschlossen. Und ich glaube, Pulay hat tatsächlich was Ähnliches gemacht letztes Jahr.
Spannend.
Genau. Und haben da dann, also an dem Tag, ein VIP-Sale gemacht.
Geil.
Wo nur die dann quasi diesen Pre-Sale hatten. Und das hat natürlich mega FOMO kreiert. Und sie, also wie gesagt, ich weiß das jetzt nicht aus erster Hand, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob der Umsatz jetzt wirklich richtig gut war. Aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also das kann man sich schon überlegen. Es wäre halt mal spannend, das mal 2 Black Fridays hintereinander zu testen, weil du hast ja trotzdem natürlich irgendwo eine Einbuße, ja, die du gehst, indem du den Shop schließt in der Woche, wo es halt eigentlich ziemlich viel los ist und sehr viele Leute kaufen wollen. Das heißt, es wäre halt eigentlich spannend zu testen, dieses Jahr vielleicht nochmal, wenn wir es jetzt nicht machen, wie hoch ist dann der Umsatz bei gleichbleibenden anderen Parametern. Das ist halt die Frage. Aber overall hat so ganz gut funktioniert, deswegen ein spannender Test. Was wir zum Beispiel auch getestet haben, ist Launches während dem Black Month. Also wir hatten einen Kunden, der hat wirklich komplett Black Month gemacht. Angefangen halt am 1. November. Und dann haben wir komplett neues Produkt gelauncht. Und haben das eben so in der Black Month Edition eben kommuniziert. Und das hat richtig gut funktioniert. Also weil das natürlich halt auch nochmal die FOMO, also Fear of Missing Out, so ein bisschen erhöht, ne?
Ja, richtig. Ja. Absolut, ja. Und was ich Sarah noch gern mitbringen würde, weil Ann-Kathrin und ich standen letztes Jahr auf einer Bühne und da war auch so an uns die Aufgabestellung Black Friday, da schwingt natürlich auch wiederum natürlich der ganze Konsum mit, es ist nicht so wirklich nachhaltig und da fand ich es genial, Ann-Kathrin, natürlich genial, was man dort auch als Unternehmen noch machen könnte, zum Beispiel eher mit einem Green Friday rauszugehen.
Ja.
Das fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Also auch vielleicht das als Inspiration für euch da draußen, wie man vielleicht das Ganze auch noch mal anders positionieren könnte.
Ja, gerade wenn man nicht so ganz mitgehen möchte. Also was halt da viele Kunden auch gemacht haben, ich glaube, das war jetzt vorletztes Jahr, dass sie halt genau Green Friday gemacht haben, weil sie halt nicht in diesen ganzen Consumerism mitgehen wollten.
Genau.
Sich da einfach anders positionieren wollten, haben die schon auch Rabatte gegeben, aber die haben halt einen Teil der Erlöse dann gespendet, was ja spannend dann auch für die Positionierung am Ende ist.
Total. Also das nehmt auch gerne bitte mit als Inspiration, gerade wenn man halt dann die Möglichkeit hat, im Marketing mit seinen Aktionen rund um diese Peak Season aufzufallen, auch ein sehr schöner Ansatz.
Ja, vor allem wieder hier ein Thema der Zielgruppe. Also Zielgruppe anschauen. Richtig. Hast du die Zielgruppe, die eher billige Wegwerfprodukte kauft, dann bist du da vielleicht mit einer falschen Strategie. Hast du ja. ein Produkt, das eine nachhaltige Zielgruppe, eine konsumbewusste Zielgruppe hat, dann kann das natürlich eine großartige Strategie sein, weil die sich ja bewusst diese Zielgruppe vor diesem Konsum verschließt und sagt, mag schon sein, das triggert die ja genauso, die Rabatte. So, aber da setzt halt dann irgendwann das Bewusstsein ein, zu sagen, nein, auch wenn es mich triggert, ich kaufe nicht irgendwas, nur weil es billig ist, um es dann nächstes Jahr vielleicht zu ersetzen, wegzuwerfen, keine Ahnung.
Genau. Ja, guter Punkt, Sarah. Ich bin sehr gespannt auf Alibaba und Temu, auf deren Peak-Season-Strategie. Hier, du bekommst Geld, wenn du bei uns bestellst.
3 Cent pro Bestellung.
Unfassbar. Genau. Aber Sarah, guter Punkt. Zielgruppe, die brauchen natürlich eine entsprechende Ansprache in Form der Creatives. Ann-Kathrin, das hattest du ja schon angeschnitten, wie wir dieses Plakat-eske, sozusagen, wie wir es aus dem Briefkasten kennen, wunderbar übertragen können. Ja. Was sollten wir noch beachten bei den Creatives?
Genau, also wie wir grundsätzlich vorgehen, ist, wir erstellen quasi für die Peak-Season neue Ads, wie halt für jeden anderen Sale im Prinzip auch, ja. Das heißt, wir hätten halt Image-Ads und vielleicht auch GIF-Ads, die halt so leichte Animationen haben, also Animationen. Und da haben wir dann, wie gesagt, halt ganz plakativ das Produkt mit drauf, die Aktion, jetzt kaufen. Und das alles am besten so grell wie möglich. Und
ja.
auch gerne mit einem Anteil von echt hässlichen Ads.
Wahnsinn. Ja. Und doch eher wieder die Empfehlung auf Statics zu gehen. Also gar nicht komplizierte Videos, Animationen, Karussells. Oder hast du da ein Fazit für uns?
Nee, also genau, ich würde schon auch gleichzeitig Videos erstellen, okay. aber wie wir da vorgehen. Und das finde ich ziemlich smart, ist kurz Eigenlob, ist halt, also ja, wir produzieren vielleicht 1-2 Videos auch für wirklich die Peak-Season an sich, ja, wo wir jemanden mit, also haben, der in die Kamera sagt, hey, es gibt jetzt Rabatt. Aber was man ja auch echt easy machen kann, ist, dass man einfach die Best-Performer-Creatives, die am meisten Sales generiert haben, unterjährig nimmt und dann einfach Rabattstörer drauf macht. Geil. Also das ist ja super schneller Hack und das kann man richtig einfach machen und dann hast du halt gleichzeitig auch noch Video-Assets.
Fantastisch. Da eine kurze Frage, wenn wir jetzt da auch nochmal Richtung Kommunikation gehen. Was haben wir, wenn du gerade über Overlays sprichst? Was gibt es noch für Standardfunktionen bei den Creatives? Es gibt ja auch so Sticker oder Countdowns. Ist das dann zu doll oder tatsächlich auch ruhig angebracht für diesen FOMO-Effekt dann tatsächlich wieder?
Ja, also auf jeden Fall ist es angebracht. Ja, also Countdowns funktionieren richtig gut, nicht nur auf Websites, sondern halt auch gerne auf Ads. Man kann ja jetzt diesen Countdown-Sticker zumindest auf also auf Meta gibt es nicht, aber also auf TikTok geht es ja, dass du tatsächlich den Countdown-Sticker auf eine Ad packst. Aber du kannst ja trotzdem dir den Countdown-Sticker einfach als GIF selber bauen, der dann immer meinetwegen von 95 Minuten runterzählt und den einfach auf Ads packen.
Perfekt, ja, genau.
Der fängt dann halt immer bei 59 Minuten an, aber
Es geht ja um den Effekt einfach dann, ne?
Um den FOMO-Effekt, genau. Und auch okay. auf der Webseite, also wir sehen schon auch einen großen Unterschied in der Performance, wenn Kunden zum Beispiel am letzten Tag eines Sales einen Countdown auf die Webseite packen. Was gar nicht funktioniert, ist aber so, wir haben 2 Wochen lang einen Sale und deswegen steht hier 14 Tage Countdown. Da denkt sich ja jeder, natürlich, dann komme ich noch eben nochmal.
Total, guter direkt. Punkt. Ja, also, stimmt.
Ich schiebe noch einmal so ein bisschen Glossar hinterher. FOMO, du hast es schon einmal kurz gesagt, Ann-Kathrin, Fear of Missing Out. Das ist einfach die Angst der Menschen, dass sie nichts mehr abbekommen.
Ja.
Also die Angst, irgendwie was zu verpassen, den Sale zu verpassen, wenn es diese 59 Minuten, dann löst es diese Angst aus, ich muss jetzt noch schnell bestellen, auch wenn ich gerade auf dem Heimweg bin von der Arbeit, ich muss das am Handy noch schnell bestellen, weil bis ich zu Hause bin, ist das Angebot ja weg.
Ja.
Diese Fear of Missing Out, FOMO, die Kurzform, ist ein sehr beliebter und gemeiner Trigger im Marketing.
Ganz genau, ja.
Okay, also wir haben jetzt gesprochen über unser Angebot. Wissen wir, möglichst einfach. Wir haben über Creatives gesprochen. Auch hier, wir arbeiten sparsam im Aufwand. Wir bedienen uns an den beliebtesten und mit dem Best-Performern und arbeiten mit recht simplen visuellen Elementen, Countdown, Streichpreise, alles bunt, Bild freigestellt von freigestelltes Produkt. Also alles recht simpel. Das finde ich schön, weil ich glaube, worauf wir uns gerade konzentrieren, deswegen machen wir diese Episode, ja, ist ja mehr das Strategische. Und umso schöner ist es, dass wir uns strategisch klug was überlegen müssen, wohingegen wir, was den Erstellungsaufwand angeht, da müssen wir das Rad nicht neu erfinden, da halten wir uns an Altbewährtes. Ja. Wie sieht jetzt so ein Setup aus? Wenn wir jetzt haben, wir haben das Angebot, wir haben die Creatives, wie sieht das Ganze jetzt aus, dass wir das jetzt auch auf die Plattform kriegen?
Mhm. Man könnte ja denken, okay, an Black Friday oder in der Black Season, da haben wir dann ja nur die Angebote, das heißt, wir schalten alles andere ab. Könnte man denken. Denken viele, ist tatsächlich ein riesiger Fehler. Also das würde ich niemals machen, sondern wir sehen, egal was das für ein Sale ist, und es gilt halt nun mal auch für die Black Week oder den Black Month, das ist zusätzlich zu unserem Business as usual Setup. Was meine ich mit Business as usual Setup? Damit meine ich einfach die Kampagnen, die unterjährig immer laufen, ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Schmuckhersteller bin, oder ein Schmuck-E-Com bin, dann habe ich halt immer für meine Ohrringe eine geile Ad, die halt irgendwie nochmal im Detail zeigt, ja. Ohne irgendeine Offer. Das heißt einfach ganz normale Creatives, die auch auf Conversion optimiert sind, aber die halt keine Offer haben. Das würde ich auch live lassen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese Business-as-usual-Kommunikation und die Kampagnen dazu und auf der anderen Seite würde ich dann zusätzlich on top eben nochmal Black-Friday-Kampagnen bauen.
Verstanden. Also wenn wir jetzt wirklich im Werbeanzeigenmanager denken, haben wir ja sozusagen auf der ersten Ebene die Kampagne. Ja. Dann kommt die Anzeigengruppe und dann halt entsprechend die Werbeanzeigen. Und du wirst dann halt eine komplette separate Welt schaffen, wo du eine für die Peak Season Kampagnenstruktur baust.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Und da würdest du dann sozusagen auch aus den letzten Monaten die Best of Creatives dann entsprechend nehmen, anpassen und dann dort weiterverwenden.
Genau. Du würdest zusätzlich zu dem Business as usual Setup die neue Kampagne für die Black Week zum Beispiel dann bauen.
Verstanden.
Und da würden dann die Statics reinkommen, die du gebaut hast, wo Offer mega groß drauf ist und halt die Videos aus dem Business as usual Setup, die am besten funktioniert haben.
Ja.
Und mit dem Rabatt Overlay dann drauf.
Ja, weil das finde ich gerade einen wichtigen Punkt an, Katrin. Ich hatte gerade letzte Woche die Diskussion, ab wann baut man eigentlich oder verlässt man wieder den aufgebauten Algorithmus mit den Trainingsdaten? Ich glaube, das ist ja auch eine immer wiederkehrende Diskussion. Deswegen gut, dass ich gerade dran habe. Also da war nämlich dann so die These im Raum, eher auf der Anzeigengruppe-Ebene zu arbeiten, wegen den vorhandenen Trainingsdaten. Mhm. Verstehst du? Aber ich sehe schon, oder einige hören das auch schon. das heißt, bei dir ist eher die Philosophie oder der Erfahrungswert gerne eher auf der Kampagnenebene neu starten.
Ja, genau. Also du könntest jetzt natürlich auch sagen, okay, du packst das Ganze, wie ihr es gemacht hättet, wäre dann ja wahrscheinlich auf Adset-Budget-Optimierung.
Ja, ja.
Oder? Und dann halt ein neues Adset.
Richtig, ganz genau.
Okay, ja. Also kannst du auch machen, aber das ist im Handling des Accounts einfach deutlich schwieriger, weil das kannst du halt nicht so gut skalieren. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Und es tut auch der Gesamtstruktur des Kontos halt nicht gut. Genau. Ne? Also auch für Dritte denke ich mal, ja, okay, verstanden. Ja. Das war, okay, Glück gehabt, weil das war auch erstmal meine Art der Argumentation.
Ja, genau.
Ja, okay,
also das,
verstanden.
Und was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, dass ich die Black Friday Ads in bestehende Kampagnen reinpacke. Also in Kampagnen ohne
Perfekt.
Offer.
Ja, super.
Klassiker. Würde ich das machen, weil dann wird ja die Performance der Kampagne besser. Ja, klar, weil es halt eine Offer-Kampagne, also eine Offer-App ist. Aber was passiert dann? Der Algorithmus sieht, dass die Ad sehr relevant ist, die Offer-Ad, weil die immer relevanter ist als Non-Offer-Ads. Mhm. Und dann twistet sich der ganze Spend, wird dann quasi nur noch auf diese Ad ausgegeben. Und du machst dir im Prinzip dein ganzes anderes, aufgebautes Business-as-usual-Setup kaputt.
Finde ich gut.
Genau, und
wenn wir überlegen, wenn du das nach Black Friday wieder rausnimmst, dann bleiben hier nur die nicht so relevanten übrig.
Ja.
Ja.
Also die aus Sicht des Algorithmus minder performanten bleiben ja dann übrig. Und du würdest die High Performer ja rausnehmen, wenn wir sagen, jetzt ist Black Friday, Black Week rum und jetzt machen wir kurz Pause, bevor pre-Christmas losgeht, dann würde ja nur das übrig bleiben, was aus der Perspektive vom Algorithmus nicht so super performt.
Absolut. Ja. Also ich mag diese Herangehensweise mit dieser Business as usual Strategie und daneben dann halt die Peak Season zu fahren. Ja, klasse.
Ja.
Was ich jetzt noch interessant finde, ist, wir haben ja dann, wie gesagt, wir haben im Konto dann Offer und Non-Offer. Also wir haben die Black Friday Kampagne und wir haben die Business as usual Kampagne. Die müssen ja alle irgendwo hinführen, auf eine Produktseite. Hast du dann eine spezielle Landingpage für die ganzen Black-Friday-Kampagnen oder hast du einfach eine Produktseite und die ist Black-Friday gebrandet und die landen halt sowohl aus der Kampagne für Black-Friday als auch aus der Business-as-usual-Kampagne da drauf? Also was ist da so Best Practice?
Kannst du nochmal die Frage kurz wiederholen? Ich glaube,
schickst du die beiden Kampagnen auf unterschiedliche Seiten, die Nicht-Offer-Kampagne einfach auf die bestehende Shop-Seite ohne Black-Friday?
Also das war die Frage.
Nee, also auf die bestehende, anders. Wir fangen anders an. Hast du eine einzelne Produktseite, die du Black Friday brandest?
Ja.
Und jeder Traffic, der auf eine Produkt-Ad geht, kommt auf diese Seite. Und für die, die auf die Business as usual Anzeige klicken, ist halt dann, schöne Überraschung, es gibt ja Rabatt. Mhm. Oder trennst du das und sagst, nee, die auf Business as usual kommen, ohne Rabatt-Logo und ohne Streichpreis, die landen auch auf der normalen Seite, Business as usual Produktseite. Und ich baue separate Landingpages für die Black Friday Angebote.
Ja, genau. Also die Business as usual leiten ja, wenn es Conversion Kampagnen sind, hoffentlich meistens auf die Produktdetailseite. Also die sollten ja sowieso meistens da drauf linken oder maximal halt noch auf eine Collection Page zum Beispiel mit, also bei einer Schmuckbrand zum Beispiel auf einer Schmuckpage oder O-Ring Page oder so, wo halt alle O-Ringe aufgelistet sind. Und wenn du dann jetzt ein Offer dazu nimmst, zum Beispiel bei Black Friday, könnte man halt sagen, genau wie du sagst, ich baue eine Landingpage, die wirklich nur auf Black Friday zum Beispiel geht. Und da sind dann ausgewählte Produkte zum Beispiel drin. Oder das ist halt einfach nochmal geiler gebrandet mit fetter Offer oben drauf und so weiter. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man die Black Friday Ads dann eben auf diese Collection Page leiten würde. Oder, beziehungsweise, und es ist super wichtig, dass wirklich auf jeder Unterseite der Webseite der Black Friday kommuniziert wird.
Ah, okay.
Man kann ja jetzt nicht hingehen und die ganzen, ich muss hingehen und die ganzen Produktdetailseiten sozusagen mit einem Banner versehen. Also es muss ja einfach einmal in den Head integrieren. Wo dann eben oben drauf steht, hey, Black Friday Sale. Weil sonst müsste ich jetzt ja hingehen und im Business as usual Setup überall nochmal die URL ändern. Und das wollen wir nicht machen, weil wir müssen ja sicherstellen, die Leute, die im Business as usual Setup auf eine Ad klicken, dass die halt auch wissen, dass Black Friday ist. Und weil ich die ja alle auf die Produktdetailseite linke, muss überall auf der Produktdetailseite, also bei allen Produktdetailseiten im Header eben fetter Disclaimer dran stehen, es gibt Black Friday Rabatt. Genau. Und zusätzlich kann ich dann halt zum Beispiel noch so Landingpages testen, ja.
Also das heißt zusammengefasst, egal ob jetzt Business as usual Kampagne und Black Friday Kampagne auf eine Seite geht, dann muss auf jeden Fall auf dieser Seite das Branding ganz, ganz deutlich Black Friday sein. Oder du sagst, du machst dir die Mühe und baust für die Black Friday Kampagne separate Landingpages, die noch stärker auf Black Friday sind, die vielleicht das FOMO noch ein bisschen mehr betonen, als du es auf deinen normalen Produktdetailseiten machen würdest.
Genau, also irgendeine Collection Page wäre das dann halt. Genau. Wir testen aber immer beides, also wir würden jetzt niemals in den Black Friday Kampagne nur auf eine Collection Page linken, sondern ich würde immer auch auf jeden Fall Links zu den Best Performer Produkten machen, also auf die Detailseite der Best Performer Produkte. Weil das ist das, was meistens besser funktioniert, kommt aber so ein bisschen auf den Kunden-Use-Case an.
Hast du für uns noch so ein paar Best Practices, so ein paar Learnings, was das ganze Thema des Setups anbelangt? Also was funktioniert gut? Wo habt ihr Sachen gelernt in den letzten Jahren, wo du sagst, boah, da haben wir echt eine große Notiz bei uns. Das machen wir ab jetzt bei jedem Kunden so, weil es einfach super funktioniert. Oder vielleicht auch, was gar nicht funktioniert.
Ja, also es gibt ja seit letztem Jahr, seit eineinhalb Jahren oder so, diese Advantage Plus Kampagnen. Das sind ja diese automatisierteren Kampagnen. Ja, also da fällt ja im Prinzip die Targeting-Ebene komplett weg. Das heißt, du hast nur noch die Kampagnen-Ebene. Da kannst du dann das Land definieren und das Kampagnenziel. Also es gibt ja nur für Conversion-Kampagnen. Und dann hast du noch die Ad. Und mit dieser Art von Kampagnen kannst du deutlich mehr Ads ausspielen als nur mit einer reinen Conversion-Kampagne. Ja, da sagen wir immer so zwischen 8 und 10 Ads irgendwie pro Ad-Set. In der Kampagne, sagt Meta, kannst du bis zu 150 Ads reinladen. Die hat einen anderen Algorithmus, ja, wahrscheinlich, also so erkläre ich mir das, ist hinter diesem Algo einfach mehr Rechenpower, deswegen kannst du quasi mehr Ads auch hinzufügen und deswegen werden die auch ein bisschen anders ausgespielt, also die Ausspielung ist deutlich aufgeteilter auf die einzelnen Ads, während in der Conversion-Kampagne der meiste Spend immer so zu 2 oder 3 Ads geht, ist halt in Advantage-Plus-Kampagnen der Spend deutlich aufgeteilter auf die Ads. Und die haben bei uns jetzt ja richtig gut funktioniert an Black Friday.
Spannend. Ja. Ganz kurz da auch zum Verständnis oder als Vergleich. Das könnt ihr ungefähr vergleichen mit der Herangehensweise von Google, ja, mit den Performance Max Kampagnen, dass ich da halt auch einfach weniger Targeting-Möglichkeiten habe, sondern eher das Thema Textanzeigen, Bild- und Videoanzeigen mit entsprechenden Content füttere. Und der Algorithmus, wie du es jetzt auch gerade bei Meta beschrieben hast, versucht das dann halt selber zu gewichten und auszusteuern. Ja. Das sehe ich dann halt hier als Antwort dann auch auf vom Meta-Konzern mit diesen Advantage Plus-Kampagnen. Ja, ja.
Genau. Ja. Und was auch spannend ist, wir testen da teilweise unterschiedliche Offers. Also wir haben einen Kunden zum Beispiel, der läuft eigentlich nur auf Offers. Also auch unterjährig nur auf Offers. Ja. Er hatte dann halt zusätzlich noch Black Friday Offers. Und während dem Black Friday haben wir alle Offers, einfach alle unterschiedlichen Offers. Also wir haben so mit Mix and Match für Hosen, Mix and Match für Anzüge, Mix and Match für Schuhe und so weiter, ja. Und das haben wir quasi alles einfach in eine Advantage Plus Kampagne reingepackt. Also wirklich, was ich nie machen würde sonst.
Krass.
Auch was gemixt. Das ist eigentlich so, das geht gar nicht.
Ja.
Und das hat richtig gut funktioniert in den Advantage-Plattformen, weil halt die Ausspielung eine andere ist. Also, ne, weil das einfach besser aufgeteilt wird. Das ist einfach ein anderer Algorithmus. Und das hat tatsächlich im Mix mit Conversion-Kampagnen oder wie sie jetzt heißen, Sales-Kampagnen sehr gut funktioniert. Genau. Was wir auch getestet haben teilweise bei Kunden, das sind so One-Day-Click-Kampagnen. Also die jetzt nicht auf 7-Day-Click-Attribution optimiert haben, sondern darauf, dass jemand innerhalb von einem Tag nach dem Klick was kauft. Und das ist auch was ich dieses Jahr nochmal stärker einbauen werde.
Das heißt, der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich, vermute ich mal, du hast einfach dann eine sehr kaufwillige Zielgruppe.
Ja,
das heißt, genau. Die will nicht nur gucken, sondern dass das jemand der sagt, ich will mein Geld loswerden oder ich will Weihnachtsgeschenke kaufen und ich kaufe die jetzt. Das ist wahrscheinlich dann der Hintergrund, dass die besonders gut funktionieren, weil du eben die Leute hast, die sehr entscheidungsfreudig sind und nicht eine Woche warten, weil die Trigger sind ja alle da.
Ja.
Also Rabatte sind da, FOMO ist da, wir haben ja alles und dann kauf doch jetzt bitte.
Ja. Ja, und auch kauf wieder. Wir waren ja, um den Bogen zu schlagen, zu Beginn der Aufzeichnung auch beim Customer Lifetime Value. Und da ist natürlich dann nicht nur charmant, dass wir direkt den Warenkorb füllen, sondern auch im besten Fall schon mal vorab an die E-Mail-Adressen kommen für potenzielle Leads. Mhm. Bevor wir das halt jetzt zur Erfolgskontrolle kommen, du hast da noch einen Cross-Channel-Ansatz mitgebracht.
Mhm. Genau, also wie du eigentlich auch schon gesagt hast, also spannenden Ansatz finde ich, 2 Wochen vor November, also irgendwann im Oktober oder am besten noch im vielleicht sogar im September, Ende September, wenn die CPMs noch ein bisschen niedriger sind, vielleicht so letzte Septemberwoche, ja, mal zu starten mit Lead-Generierung. Das heißt, einfach zu triggern, hey Leute, bald kommt unser Black Friday Sale, werde benachrichtigt, also wenn du benachrichtigt werden willst oder vielleicht noch einen Zusatzrabatt oder so bekommen willst, dann melde dich jetzt hier an. Mhm. Dann generierst du ja kostengünstig super viele E-Mail-Adressen und die kannst du dann an Black Friday oder auch an der Black Week, wann halt dein erster Sale-Tag sozusagen ist, nutzen und direkt eine E-Mail an die Leute rausschicken, zeitgleich mit dem Launch von den Meta-Kampagnen. Und das führt dann ja wiederum dazu, dass die Meta-Kampagnen, weil die Channel beeinflussen sich ja natürlich, also wenn ich eine Mail rausschicke, die super performant ist mit dem Angebot, dann performt automatisch meine Meta-Kampagne auch sehr gut, weil die Leute ja beides bekommen. Sie sehen die Ads und sie bekommen die Mail. Und das führt dann dazu, dass meine CPMs ein bisschen niedriger sind auf Meta. Warum? Mhm. Weil der Algo sieht, sau relevantes Angebot, weil ja mehr Leute kaufen, da sie ja durch E-Mail auch getriggert sind, ist ein gutes Zeichen für den Algo, also ist der CPM ein bisschen niedriger.
Das ist einfach dann einen super relevanten Touchpoint noch hinzugefügt, den die Leute vielleicht gut brauchen können, um auf die Ad dann entsprechend schneller zu reagieren, weil sie, es ist ja schon einmal aufgefallen. Sie haben es ja schon einmal gesehen, gedanklich schon mal hin und her gespielt.
Ja, ja, genau. Und du kannst ja halt so super kostengünstig reichen über Mail. Also du, keine Ahnung, vielleicht kostet dich ein Lead einen Euro oder so.
Charmant.
Und so Lead-Kampagnen sind ja in der Regel auch günstiger. Ja. Als die Conversion-Kampagnen. Also das, deutlich, ja. Das kommt ja auch dazu.
Genau.
Ja. Und genau, also Kostenpolitik ist ja das eine Stichwort. Bei den laufenden Rabattaktionen zur Peak Season haben wir ja dann auch entsprechend das Thema Reporting jetzt hier zum Finale. Das heißt, wie hat sich da der Markt weiterentwickelt? Der Return of Ad Spend ist weiterhin so dann der Fokus Nummer eins beim Reporting.
Genau, also Return on Ad Spend ist auf jeden Fall bei den meisten Kunden das Haupt-KPI, weil sie ja auf die Effizienz quasi der Kampagnen hinarbeiten. Mhm. Bei vielen ist natürlich auch der CPO, also der Cost per Order, ein großer Fokus, kommt so ein bisschen aufs Businessmodell und auch den Status vom Unternehmen aktuell quasi an. Und was wir aber, also ich glaube, worauf du raus willst im Reporting dann am Ende, was wir nutzen ziemlich stark, ist nicht nur Meta als Quelle für hat meine Kampagne funktioniert oder nicht, ne? Also wenn wir dann die Daten einlesen wollen und wir überlegen wollen, okay, skalieren wir den Spend oder lassen wir es gleichbleibend, sondern wir suchen uns auch noch andere Quellen. Warum? Weil wir ja seit iOS 14 einfach nicht mehr so viel tracken können. Ja, uns sind ja extrem viele iPhone-Nutzer einfach weggebrochen, die wir nicht mehr richtig tracken können. Und deswegen ist es immer wichtig, oder noch wichtiger geworden, auf Sekundarquellen zu schauen. Wir nutzen zum Beispiel mit den meisten Kunden ein sogenanntes Blended ROAS Sheet. Das bedeutet, das ist einfach ein simples Google Sheet, ja, wo wir uns über eine API dann den Spend der unterschiedlichen Plattformen, also Google, Facebook, TikTok und so weiter eben reinziehen und gleichzeitig den Shopify, meistens Shopify, Umsatz eben reinziehen. Und dann kannst du ja eine ganz einfache Kalkulation machen, wie profitabel du gerade bist. Und zwar, wie profitabel du im Backend bist und nicht on-Platform. Das heißt, da siehst du dann die echten Daten und du siehst sie vor allem auch fast, das ist ja immer mit API-Anschluss immer ein bisschen mit einem kleinen Delay, aber fast in Real-Time, wenn du im Ads-Manager ja eine 7-Tage-Attribution hast, siehst du das quasi dort halt in Real-Time. Also du hast ja immer so einen kleinen Delay im Ads Manager. Und kannst dann so halt einfach besser entscheiden, skaliere ich jetzt den Spend oder lasse ich gleich bleiben, weil du halt immer weißt, wie profitabel du bist. Genau, und das machen wir tatsächlich hourly im Month. Also würde ich wirklich empfehlen, während es bei den meisten Kunden reicht, ein Daily Reporting zu haben, nutzen wir wirklich mit dem Kunden auch geteiltes Hourly Reporting im Black Month.
Mhm.
Genau. Wir haben natürlich sonst auch für uns intern so einen Hourly-Tracker, einfach, dass wir wissen, okay, ist beim Kunden was kaputt gegangen oder so. Das ist schon klar, aber ich finde das wichtig, dass man das wirklich beim Kunden quasi etabliert, dass man da stündlich, also wenn man jetzt große Spends verwaltet, wenn es jetzt 500 Euro Daily sind, dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber wenn es da wirklich darum geht, irgendwie 80.000 rauszuschieben, dann ist halt schon wichtig, wie entwickelt sich das Ganze stündlich. Und da musst du halt schnell reagieren.
Wahnsinn, ja. Ja.
Und was Kunden oder was halt oft auch so ein bisschen ein Thema ist, wir begleiten ja auch viele beim Inhousing, dass an Black Friday sich keine Kappa eingeplant wird.
Wahnsinn.
Also da ist wirklich wichtig, dass halt auch bis 24 Uhr da Kappa da ist.
Krass.
Und die Leute halt vielleicht in Schichten sich das aufteilen. Weil was ich schon erlebt habe, ist, dass an Black Friday halt das ganze Creation-Team zum Beispiel nicht da ist oder halt nur ein Media-Buyer da ist. Und wenn du dann halt richtig krass skalierst und du brauchst aber jetzt halt doch noch ein Asset, weil da hat sich irgendwas geändert und da ist keiner da, der dir helfen kann, dann drehst du durch und du verbrachst richtig viel Geld. Deswegen, da müssen die Leute schon da sein. Klingt vielleicht ein bisschen straightforward, aber in der Umsetzung sehen wir es halt oft, dass es nicht der Fall ist.
Ja, also ich hoffe auch nur, dass alle da draußen Kappas haben, um hier dieses Format mit dir zu hören, denn wir sind eigentlich schon gefühlt mittendrin. Ne? Es ist jetzt gerade bei der Aufzeichnung Mitte August und dann geht's schon fast los. Also apropos Countdown, ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, uns da vorzubereiten. Von daher, Sarah, ich bin wieder schlauer. Und Ann-Kathrin, du kennst ja unser Format. Du kannst schon mal so langsam deine abschließenden Worte hier zurechtlegen. Aber vielen, vielen Dank für diese fantastisch pragmatischen Insights und auch für die Erfahrungswerte aus der letzten Peak Season. Also wirklich super wertvoll. Und natürlich fand ich auch diesen Green Friday Ansatz super spannend und auch generell die Überlegung, hey, die Marketingbranche liegt jetzt mit wachen Augen da und schaut, wer hat die klügsten, schlauesten, schönsten Kampagnen zur Peak Season. Das könnt ihr sein. Mit einer schlauen Strategie. Von daher, Ann-Kathrin, ganz lieben Dank.
Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank. Ich bin schon so ganz kurz davor, Last Christmas zu hören. Ich bin voll drin. Ja, ich habe mich jetzt gerade geoutet. Jedes Jahr wieder mit Liebe, Last Christmas. Aber ihr müsst nicht mit mir Last Christmas hören, versprochen. Aber was ich euch empfehle zu hören, sind unsere bisherigen 104 anderen großartigen Episoden. Bei ein paar war Ann-Kathrin dabei und hat jedes Mal so schön, spannend, schlau abgeliefert wie heute. Und damit du das nicht verpasst, empfehle ich dir, uns in zum Beispiel allen gängigen Podcast-Portalen zu abonnieren oder aber auch bei YouTube, wenn du mal sehen willst, wie das Ganze so aussieht, wenn wir drei uns hier unterhalten, dann kannst du das zum Beispiel bei YouTube machen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du diese Episode mit 5 Sternen bewertest. Wir sagen vielen Dank. Ich verschone euch mit Last Christmas und schicke euch aber last but not least jetzt zu Ann-Kathrin.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte. Ich habe jetzt richtig Bock auf Lebkuchen und gehe mal hier direkt noch irgendwo in Rewe und check mal ab, ob die schon welche haben. Ich habe tatsächlich aber noch einen geilen Hack für Creatives jetzt so zum Schluss mitgebracht. Und zwar Passion Page Creatives oder auch Ugly Ads, beziehungsweise und Ugly Ads. Passion Page Creatives sind Creatives, die man über eine andere Page schalten kann. Das heißt, man würde einfach, wenn ich jetzt Gewürze verkaufe, würde ich halt zum Beispiel eine Page erstellen, die heißt Ich liebe Gewürze und nicht wie meine Brand. Mhm. Und würde dann Ads bauen, die auch nicht aussehen wie von meiner Brand kreiert, sondern gern so ein bisschen mehr Kaufland-Style und ein bisschen vielleicht auch nicht so schön. Und würde die dann über meinen eigenen Ad-Account, also den Ad-Account der Brand, aber eben diese andere Page, die wie ein Magazin sich anhört, laufen lassen. Und das führt halt dazu, dass man so eine Art Referral-Effekt hat, weil es läuft ja nicht über die eigene Brand. Es sagt ja jemand anders, dass die Gewürze lecker schmecken. Und das ist immer ein bisschen performanter, als wenn es die Brand von sich selber sagt. Also Passion-Page-Ads, super wenig Aufwand, relativ hoher Uplift, auf jeden Fall mal testen und auch nicht weggeben.
sagt Ann-Kathrin Edelhoff beim 121 Stunden Talk.